Gut, 1. Korinther 8. Paulus beantwortet ja hier in diesem Abschnitt jetzt Fragen, die die Korinther ihm geschrieben haben. Und er hat über unverheiratet sein und Ehe zu uns gesprochen, über Heirat und Scheidung und Wiederheirat in Kapitel 7. Und jetzt in den Kapiteln 8 bis Kapitel 10 gibt er die Antwort auf eine weitere Frage. Und zwar ist die Frage, dürfen wir Christen Fleisch essen, das Götzen geopfert wurde? Vers 1, was aber das Götzenopferfleisch betrifft, schreibt er jetzt. Der Hintergrund davon ist, dass, wie wir wissen, die Griechen polytheistisch waren. Das heißt, die hatten sehr viele Götter und es gab deswegen auch sehr viele Götzentempel. Und auch diesen Göttern wurden zumindest teilweise Tieropfer dargebracht. Das heißt, ein Tier wurde Gott geweiht und dann geschlachtet und ein Teil wurde geopfert, das heißt verbrannt, der hat dem Götzen gehört. Und ein Teil hat der Anbetende bekommen, hat ein Grillfest im Götzentempel gefeiert oder vielleicht auch mit nach Hause genommen. Und dann ein dritter Teil ist an den Priester gegangen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn da so richtig gut was los war im Tempel, hatten die Priester zu viel Fleisch, als dass sie das selbst essen konnten. Und deswegen haben sie entweder manchmal im Tempel selbst eine Party geschmissen, wo sie die Bevölkerung eingeladen haben, hey, kommt zum Grillfest. Und Leute sind dann essen gegangen in den Götzentempel. Oder sie haben es verkauft. Oft war da so ein Laden beim Tempel dabei, so ein Fleischerladen, wo sie dieses überzählige Fleisch verkauft haben. Und das war billiger als am normalen Markt. Na, dem Priester hat es ja nichts gekostet, das Stück Fleisch, was er bekommen hat. Der musste nicht irgendwo ein Vieh großziehen und investieren, wie damals die Landwirte und Viehhüter. Also es war billiger als am normalen Marktplatz und es war meistens auch sehr gute Qualität. Na, die Götter haben natürlich das beste Stück, das beste Vieh bekommen. Und zum Teil wurde dieses Fleisch auch am Marktplatz in der Stadt verkauft. Und ein Großteil der Christen in Korinth kamen natürlich aus diesem heidnischen Hintergrund, mit diesem Götzendienst. Und die hatten jetzt diese Frage, wie ist es, darf ich als Christ Fleisch essen, was einem Götzen geopfert wurde? Oder darf ich ein geopfertes Fleisch im Tempel kaufen? Was billig ist und gute Qualität. Darf ich da im Tempelrestaurant essen? Darf ich an heidnischen Festen teilnehmen und da mit essen? Und was ist, wenn ich von meinen Freunden eingeladen werde und mir irgend so ein Fleisch vorgesetzt wird, was an den Götzen geopfert wurde? Darf ich essen oder nicht? Und es gab zwei Gruppen von Christen. Die einen haben gesagt, ja, wir haben die Freiheit dazu, die Freiheit. Wir haben die Freiheit dazu. Diese Götzen, die sind nichts, also ist es auch okay, wenn ich das Fleisch esse. Und die anderen haben gesagt, nein, nein, das wäre ein Kompromiss. Götzenopferfleisch, das ist unrein für uns Christen. Wenn ich das tun würde, dann würde ich zurückkehren so zu meinem alten Leben. Und es wäre ein schlechtes Zeugnis. Und außerdem, wenn ich da im Tempel einkaufe, dann unterstütze ich ja einen heidnischen Götzenkult. Also, Finger weg davon. Und der Paulus wird jetzt in den nächsten drei Kapiteln ausführlich über den Umgang mit Götzenopferfleisch sprechen. Sehr spannend für uns. Vielleicht haben einige die Frage, um Gottes Willen, was hat es mit uns heute zu tun? Ich meine, ich gehe heute nicht zu McDonald's und frage, hey, wurde dieser Hamburger irgendeinem Götzen geopfert? Vielleicht dem Ronald McDonald? Aber es ist in einem anderen Sinn für uns anwendbar. Und zwar in dem Sinn, in dem es über etwas spricht, was vorher noch nicht offenbart war in der Schrift. Es ist ein Bereich, wo Gott noch nicht klar gesprochen hatte. Und solche Bereiche gibt es natürlich auch heute noch. Unser Maßstab für unser Leben als Christen ist das Wort Gottes. Und da gibt es viele Dinge, die hier schwarz auf weiß stehen. Und die sind auch schwarz und weiß. Wenn Gott es sagt, ja, dann ist es richtig. Wenn Gott sagt nein, dann ist es falsch. Da gibt es keine Diskussion. Keine Frage über diese Dinge tun sollen oder nicht tun sollen. Hey, das ist schwarz und weiß, das ist klar. Dinge so, wir sollen einander lieben und wir sollen einander vergeben und wir sollen dankbar sein, wir sollen Gutes tun, wir sollen gastfreundlich sein und wir sollen Gemeinschaft haben mit anderen Christen. Das ist nicht die Frage. Und auch Dinge, die klar sind, die wir nicht tun sollen. Wir brauchen nur an die letzten Kapitel hier im Korintherbrief denken. Kapitel 6, wir sollen nicht vor Gericht gehen gegen einen Bruder oder eine Schwester. Wir sollen nicht Unzucht treiben, sexuelle Sünde. Wir sollen uns nicht scheiden lassen. Wir sollen als Christen keine Nichtchristen heiraten. Das sind Dinge, die schwarz auf weiß sind, die klar sind, da gibt es keine Diskussion. Und in diesen Bereichen, die klar in der Bibel offenbart sind, da brauchen wir auch Einheit. Da muss es klar sein. Da müssen wir auch einander ermutigen und einander zurechtweisen und ermahnen, wenn das notwendig ist. Im Kapitel 5 hat der Paulus die Korinther aufgerufen, Gemeindezucht zu üben gegen einen Bruder, der in sexueller Sünde gelebt hat. Also Gott hat uns keine Freiheit gegeben, zu sündigen, weil er weiß, es verletzt uns und es zerstört andere. Deswegen soll man die Finger davon lassen. Das sind die Schwarz-Weiß-Bereiche. Aber dann gibt es eigentlich einen weiten Bereich von Dingen in unserem Leben, die Bibel nicht konkret anspricht. Wo nicht klar schwarz auf weiß offenbart ist, wie wir uns verhalten sollen. Ob wir die Freiheit haben, etwas zu tun oder die Freiheit haben, etwas nicht zu tun. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen unter Christen. Da haben sie unterschiedliche Überzeugungen. Und manche Christen schauen so einen Graubereich an und sagen, das ist weiß, das ist kein Problem. Und andere schauen dasselbe an und sagen, nee, das ist schwarz. Es ist Sünde, es ist falsch. Für die Christen in Korinth war das Essen von Götzenopferfleisch so ein Bereich. Da gab es Uneinigkeit, da gab es vielleicht Verwirrung bei einigen. War vielleicht sogar die Gefahr da einer Spaltung wegen dieser Sache. Für die einen war es okay, war es kein Problem. Die haben gesagt, es ist keine Sünde. Und Leute, ihr seid gesetzlich, wenn ihr uns das verbieten wollt. Und die anderen haben gesagt, nein, um Gottes Willen, das ist nicht okay. Ihr geht einen Kompromiss mit der Welt ein. Und die waren ehrlich beunruhigt in ihrem Gewissen und die waren besorgt um ihre Geschwister. Und natürlich gibt es auch heute noch solche Dinge, wo Christen unterschiedlicher Meinung sind. Darf ein Christ Alkohol trinken? Da gibt es Uneinigkeit, obwohl eigentlich in der Schrift einiges dazu gesagt wird. Darf ein Christ rauchen? Darf ein Christ sich kleiden wie die Welt? Und wenn ja, dann wie freizügig darf es sein? Und wie ist es mit Make-up? Dürfen Christen Make-up tragen? Also vor allem die Frauen jetzt hier. Bei den Männern wäre es sowieso bedenklich. Dürfen Christen tanzen? Darf ein Christ in die Disco gehen? Und wie ist es mit Unterhaltung und uns Christen? Mit Fernsehen oder dürfen wir ins Kino gehen? Oder dürfen wir Musik hören von Nicht-Christen? Oder wie ist es mit Rockmusik? Auch wenn es von Christen gemacht ist. Das sind Dinge, wo Christen unterschiedlicher Meinung haben. Und in diesen Graubereichen, da gibt es eigentlich den meisten Streit unter Christen. Wenn wir uns das anschauen, worüber Christen streiten, sind es meistens diese Randbereiche, diese Graubereiche. Und das ist sogar unter den ganz Großen unter uns Christen so. Beispiel: England des 19. Jahrhunderts hat sehr viele große, berühmte Prediger hervorgebracht. Einer von ihnen war der Charles Spurgeon, ein anderer war Joseph Parker. Beide sehr bekannte, respektierte Männer Gottes und die waren Freunde. Und die haben auch öfter gepredigt in der Gemeinde des anderen, bis der Spurgeon herausgefunden hat, dass Parker manchmal ins Theater geht. Das hat ihm total vor den Kopf gestoßen und da war dann Schluss. Auf der anderen Seite, der Spurgeon selbst wieder war bekannt dafür, dass er Zigarren geraucht hat. Und er wurde einmal von dem bekannten amerikanischen Evangelisten Dwight Moody besucht. Und der hat den Spurgeon sehr geschätzt und hat so einen Überraschungsbesuch, hat an seiner Tür angeklopft und Spurgeon öffnet die Tür mit der Zigarre in der Hand. Und der Moody war ganz entsetzt und hat gesagt, wie kannst du als Mann Gottes so etwas tun? Und der Spurgeon, als Engländer nicht auf den Mund gefallen, hat dem Moody auf seinen Bauch geklopft, das war so ein kleiner Mann, übergewichtig, und hat gesagt, genauso wie du als Mann Gottes das tun kannst. Es hat sich nicht viel geändert. Christen haben unterschiedliche Überzeugungen und der eine denkt, das ist schlecht und der andere, das ist schlecht und unmöglich. Und wirklich, wenn man Christen beim Streiten zuhört, dann geht es allermeist nicht um die wirklich wesentlichen Dinge unseres Glaubens. Um die Göttlichkeit Jesu oder die Auferstehung oder dass wir gerettet sind aus Gnade durch Glauben allein. Diese wichtigen, zentralen Glaubensinhalte, wo unsere Erlösung, unsere Errettung davon abhängt, streiten nicht viele drum. Die sind auch so klar offenbart in Gottes Wort, dass jeder, der nur ein offenes Herzen hat, es auch erkennen kann. Da haben wir hoffentlich Einheit. Wenn es da jemanden gibt, wo es keine Einheit gibt, dann müssen wir sagen, okay, du bist nicht wirklich Christ. Da stimmt was nicht. Bis einer Irrlehre auf den Leim gegangen. Aber es geht meistens, wenn wir Christen uns streiten, um diese kleinen Dinge, um diese Dinge, die in der Bibel nicht so klar offenbart sind. Wo es vielleicht Prinzipien gibt aus der Schrift, die wir anwenden können für den Bereich. Und ich persönlich bin überzeugt, dass es für jeden Bereich unseres Lebens ein biblisches Prinzip gibt, was wir anwenden können. Aber Bereiche, wo die Bibel nicht direkt drüber spricht, wie Fernsehen oder Tanzen oder bestimmte Formen von Musik. Oder vielleicht Dinge, wo die Bibel zwar uns Offenbarung gibt, aber wo es nur einige Verse sind und vielleicht sind die auch noch schwer zu verstehen. Und da streiten Christen dann über das Tragen von Kopftüchern in der Gemeinde oder über das tausendjährige Reich oder über Stilfragen, welche Kleidung, welcher Musikstil ist okay in der Gemeinde. Und es gibt unterschiedliche Überzeugungen über Rauchen oder Tanzen und so weiter. Dinge, wo die Bibel direkt nichts dazu sagt. Und wie gehen wir jetzt um mit diesen Meinungsverschiedenheiten? Paulus spricht zuerst das grundlegende Problem an. Und er spricht vor allem zu denen, die sich frei fühlen, das Götzenopferfleisch zu essen. Im Vers 1 sagt er, was das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Wir haben Erkenntnis. Was für eine Erkenntnis war das? Vers 4 sagt, was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Also es gibt nur einen Gott. Und das ist unser Gott, der sich in der Bibel offenbart, der uns erschaffen hat. Und die anderen Götter, die sind nichts. Die sind Götzen, die gibt es eigentlich nicht wirklich. Psalm 115 heißt es, unser Gott ist in den Himmeln, alles was ihm wohlgefällt, tut er. Ihre Götzen sind wie Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, reden aber nicht, Augen haben sie, sehen aber nicht, Ohren haben sie, hören aber nicht, eine Nase haben sie, riechen aber nicht, sie haben Hände, tasten aber nicht, Füße gehen aber nicht, keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Diese Götzen, die sind Menschenwerk. Die sind tot, die haben keine Macht. Also logisch gedacht können sie auch nicht Fleisch verunreinigen, was Leute ihnen opfern. Paulus gehört zu dieser Gruppe von denen, die Erkenntnis haben und die große Freiheit in Gott haben, in ihrem Gewissen bezüglich diesen Dingen. Aber trotzdem ist der Paulus auf der Seite der anderen, nämlich von denen mit dem engeren, mit dem schwächeren Gewissen. Und er sagt, das grundlegende Problem in diesen Graubereichen ist eigentlich nicht so sehr unsere eigene Überzeugung, sondern vor allem unsere Einstellung. Allzu oft. Ich sage ihm, Vers 1 weiter, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Problem ist also oft Stolz, wie wir miteinander umgehen. Wir nehmen uns selbst, wir nehmen unsere eigene Überzeugung zu wichtig. Und hier hatten wir diese Gruppe von Leuten in Korinth. Und die hatten zwar die richtige Erkenntnis, aber sie hatten die falsche Einstellung. Das waren solche Playboys. Aufgebläht. Ich weiß, dass die Götzen nichts sind. Und da ist es logisch, dass sie Fleisch nicht beeinflussen können. Und Leute, wenn ihr das nicht kapiert, dann ist es euer Problem. Ich habe die Freiheit zu essen und weißt was, ich habe das Recht zu essen, was ich will. Und es ist diese humanistische, egoistische, rechthaberische Einstellung. Ich habe was für mich erkannt und ich lebe danach, ich tue das, was ich für richtig halte und ich werde mir meine Freiheit doch nicht von niemand anderem einschränken lassen, oder? Ich habe das Recht, meine Freiheit auszuleben. Und das ist so typisch für unsere heutige Gesellschaft. Alle reden von ihren Rechten. Das ist sehr modern. Das Recht auf Meinungsäußerung und mein Recht auf Sozialversicherung und habe ein Recht auf Kindergartenbetreuung. Manche denken sogar, sie haben ein Recht auf Abtreibung, anderen Menschen umzubringen. Da müssen wir fragen, woher hast du dieses Recht? Wer gibt dir das Recht? Gott? Nein. Also oft nehmen sich Menschen das Recht zu tun, was sie gerade tun wollen. Aber wir sind so auf unsere Rechte bedacht. Ob wir sie wirklich haben oder nicht, eine andere Frage. Aber Gott geht es nicht so sehr um deine Rechte, selbst wenn du sie biblisch gesehen hast, oder um deine Freiheit, um deine Erkenntnis im Reich Gottes. Dass du dich aufbläst und dich groß machst und deine Überzeugung durchdrückst, sondern worum geht es im Reich Gottes? Um Liebe. Um Liebe, um das Wohl des Anderen. Dass ich das Wohl des Anderen höher achte als meine Freiheit. Die Anderen den Leib erbauen. Liebe erbaut. Und deshalb, Vers 2, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn sich jemand für super klug hält und sich jemand aufbläht, dann hat er noch nicht wirklich erkannt. Die, die wirkliche Erkenntnis haben, die wirklichen Fachmänner, die einen Durchblick haben in einer Sache, die wissen, dass sie nichts wissen. Egal welcher Bereich. Ob das Medizin ist oder Physik oder Astronomie oder die Bibel. Wenn du wirklich erkannt hast, dann weißt du, dass du nichts weißt. Dass wir gerade ein bisschen was wissen und noch so viel gibt, was wir nicht wissen. Und deswegen, wahre Erkenntnis wird uns demütiger machen. Nicht aufblähen. So müssen wir erkennen, mit Demut, mit Ehrfurcht vor Gott, mit Liebe. Das ist so wichtig für uns, gerade wenn wir die Bibel Woche für Woche studieren. Es geht nicht darum, wie viel Wissen häufe ich an, sondern es geht darum, wie verändert es mein Leben, wie verändert es meinen Charakter. Werde ich Jesus ähnlicher? Bringe ich Frucht in meinem Leben? Liebe ich ihn mehr? Vers 3, denn wenn jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Es geht nicht darum, dass wir die intellektuellsten Theologen werden. Es geht darum, dass wir Liebhaber Gottes werden. Jeremia 9, Verse 22 und 23. So spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Es geht nicht um Wissen über ihn. Es geht vielmehr um Beziehung mit ihm. Interessant, dieses Wort erkennen wird in der Bibel sehr oft für die intimste Beziehung zwischen Mann und Frau gebraucht. Darum geht es, um eine intime Beziehung mit dem Herrn. Es ist tragisch, wenn wir nur Wissen anhäufen und es macht uns nur selbstgenügsamer statt demütiger. Wir denken, ach, wir schaffen es allein, weil wir sind so schlau. Und wir beten weniger. Und wir suchen den Herrn weniger. Und dieses Wissen macht uns nur aufgebläht und stolz. Statt dass wir mehr und mehr beeindruckt sind von Gott und ihn mehr lieben. Es ist verrückt, wenn Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, Physiker, Astronomen, Biologen, die sich mit Gottes genialer Schöpfung befassen und eigentlich immer mehr den genialen Plan und die geniale Ordnung und diese Komplexität in der Schöpfung entdecken und trotzdem Gott ablehnen und das alles dem Zufall zuschreiben, statt dass sie immer größer werdende Ehrfurcht haben vor dem Schöpfer und Bewunderung. Es ist verrückt, dass es Theologen gibt, die sich ein Leben lang mit der Bibel befassen und die intellektuellsten theologischen Dispute führen können über Dinge, aber nicht persönlich glauben und nicht beten und den Herrn nicht preisen. Es ist tragisch, wenn nur Wissen da oben ist. Sie mit diesen Leuten, zu denen Jesus in Matthäus 7 spricht, die zu ihm kommen und zu Jesus sagen, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Hey Jesus, hatten wir nicht Erkenntnis und Vollmacht? Und Jesus antwortet ihnen, ich habe euch niemals gekannt. Wir hatten niemals eine intime Beziehung. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wir Menschen, wir lieben Erkenntnis und Wissen und Macht, weil Wissen ist Macht. Aber Gott geht es vielmehr um Beziehung und um Liebe und dass wir ihm ähnlicher werden. Also jede Erkenntnis, die mich nicht mehr beeindruckt macht von ihm, ist eigentlich fehlgeleitete Erkenntnis. Und jedes Bibelwissen, was nicht Frucht bringt in meinem Leben, ist wirklich nutzlos. Und es ist so wichtig, dass wir, gerade wo wir die Bibel lieben und wir Woche für Woche zusammenkommen, um die Bibel zu studieren, dass wir diese Erkenntnis, die wir bekommen, dass wir die richtig anwenden. Und dass wir es mit der richtigen Einstellung studieren. Dass wir wachsen in unserer Beziehung mit dem Herrn. Im christlichen Charakter. Da ist eine Gefahr da, wenn wir studieren und wenn wir Wissen ansammeln, dass wir Playboys oder Playgirls werden, statt dass wir Liebhaber von Jesus werden. Und das Prinzip fürs Zusammenleben im Leib Christi ist nicht die Erkenntnis oder Logik, sondern es geht um Liebe. Vers 4, was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt, im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Sind die Göttlichkeit Jesu hier. Er ist der, der uns geschaffen hat. Es gibt nur einen Gott, einen wahren Gott, einen Herrn. Das ist der, der uns geschaffen hat. Er ist der Einzige. Das Wort für Götzen im Alten Testament ist oft nichts. Ich mag das. Die sind eigentlich nichts. Heiße Luft. Goldene Statue, aber das ist es. Nichts dahinter. Und deswegen, wenn ich so einem Nichts, ein Schnitzel oder eine Stelze oder Spare Ribs, weil, dann verändert es diese Dinge nicht. Dann macht dieses Nichts mein Schnitzel nicht unrein. Und deswegen kann ich es essen. Und ich kann es genießen. Besonders wenn es billig ist und ein Sonderangebot da. Im Tempelshop. Und genauso wenn ein Musiker, der jetzt kein Christ ist, wenn der eine Symphonie schreibt oder ein gutes Lied schreibt, dann kann ich das hören und ich kann das genießen. Hey, Gott ist der Schöpfer. Er hat Musik erfunden und er hat diesen Menschen das Talent gegeben, Es wird mich nicht verunreinigen, wenn ich mir das anhöre. Selbst wenn der es für einen Götzen geschrieben hat, für Ruhm oder Selbstverwirklichung oder Erfolg. Schwingen deswegen nicht negative Wellen in der Symphonie mit. Wird mich nicht verunreinigen. Natürlich nur, solange der Text von dem Lied nicht unrein oder pervers ist. Das ist was anderes. Ich meine, wenn das Schnitzel selbst verdorben ist, dann ist es eigentlich egal, für wen das geschlachtet wurde. Das wird man nicht gut tun. Wird mich vielleicht mit Salmonellen verunreinigen und ich werde die Nacht am Klo verbringen. Also darum geht's nicht. Ich würde sagen, uns Dinge reinzuziehen, die offensichtlich pervers sind und unser Denken versauen, ist nicht angebracht, ist nicht gut für uns Christen. Aber sonst ist Musik was Neutrales. Wir können uns daran erfreuen. Ob das jetzt von den Christen geschrieben wurde oder nicht Christen. Vers 7. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen es, da sie bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren, als Götzenopferfleisch. Und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Also, das sind diese Leute, die haben sich gerade bekehrt von ihrem Götzendienst. Und in ihrem Gefühl ist dieses Fleisch, das dem Götzen geopfert wurde, identifiziert mit dem Götzendienst. Vielleicht, wenn wir es auf heute umlegen, ein gewisser Musikstil ist vielleicht für einen Christen ein Symbol für das alte, perverse Leben, was er gelebt hat. Vielleicht hat er zu dieser Musik Partys gefeiert und Drogen genommen in seinem Leben vor Christus. Und wenn er jetzt dieselbe Musik hört, Rock oder Jazz, dann hat es irgendwie diesen Touch von dem alten Leben. In seinem Gefühl, in seinem Innern hat es irgendwie so einen negativen Touch. Und das ist nicht etwas Objektives. Sagen wir, der Text ist okay, oder vielleicht ist es sogar nur ein Instrumentalstück und es ist schön, objektiv gesehen, schöne Musik. Aber dieses subjektive Empfinden bei diesen Menschen ist, ah, das ist nicht okay, das ist was Schmutziges. Oder anderes Beispiel, ein Glas Bier oder ein Glas Wein zu trinken. Objektiv gesehen ist es gesund. Aber subjektiv vielleicht fühlt sich schmutzig an für dich, weil du früher über die Stränge gesoffen hast. Oder vielleicht, weil du so erzogen wurdest, dass dir eingetrichtert wurde, hey, das ist falsch, das ist nicht richtig, das ist Sünde, wenn du es tust. Und so für dich hat es irgendwie so einen negativen Touch. Da gibt es diese innere Abwehr dagegen. Und es würde dein Gewissen verletzen, wenn du das essen würdest, oder das trinken würdest, oder das hören würdest. Vielleicht wird es dich sogar verführen, in dein altes Leben, so einen alten Lebensstil zurückzufallen. Und davon spricht der Paulus hier. Er spricht von denen, deren Gewissen schwach ist. Und es ist interessant, dass er das so sagt. Denn wir würden denken, dass die Leute mit dem strikteren Maßstab und mit dem sensibleren Gewissen, und es geht hier um Graubereiche, nicht um Sünde, da sollen wir sensibel sein, aber in diesen Graubereichen, wo Leute da leicht Anstoß nehmen an Dingen. Und wir würden denken, dass die mit dem asketischeren Leben, dass die die Starken sind und die Reifsten sind. Aber der Paulus sagt, eigentlich ist es umgekehrt. Die, die die größte Freiheit haben in diesen Dingen, das sind eigentlich die Starken. Die, die die Dinge tun können, die keine Sünde sind, die es tun können und es genießen können und dabei frei sind von einem schlechten Gewissen, die das tun können, ohne Anstoß zu nehmen dran und ohne, dass es für sie eine Versuchung ist. Die sind wirklich stark, die sind wirklich reif. Umgekehrt, die den strengeren Maßstab an sich anlegen, das sind die Schwächeren. Sind schwächer. Entweder, weil sie vielleicht diese Grenzen brauchen, vielleicht nicht die Kraft haben, aufzuhören nach dem einen oder zweiten Bier, sondern weiter saufen. Vielleicht waren sie früher Alkoholiker und haben deswegen nicht die Freiheit, Alkohol zu trinken. Es ist gut, wenn sie persönlich die Hand davon lassen. Oder vielleicht sind sie schwächer, weil ihr Gewissen fehlgeprägt wurde von einer gesetzlichen Erziehung. Dass ihnen gesagt wurde, das ist schlecht, das ist Sünde, obwohl es objektiv gesehen, biblisch gesehen eigentlich okay wäre. Oder vielleicht auch, weil sie von ihrem alten Leben belastet sind, weil sie da übersensibel sind in dem Bereich. Oder auch vielleicht, weil sie diese Erkenntnis noch nicht haben, weil sie ihre Freiheit in Christus noch nicht völlig ergriffen haben. Aber sie sind die Schwächeren in dieser Beziehung. Machen Sie sich Sorgen, wo das Fleisch herkommt. Und wer die Symphonie geschrieben hat, ob das jetzt ein Christ war oder ein Nicht-Christ. Und wie viel Prozent das Bier hat, was auf dem Tisch steht. Was sollen wir tun? Ist ja klar, Stärkere setzt sich durch, oder? Schwachen müssen eben wachsen, die müssen härter werden. Wir sind die Starken, wir drücken denen unsere Freiheit auf. Oder so ist es doch. Zumindest in der Welt. Aber im Reich Gottes eben nicht. Das Reich Gottes funktioniert anders als die Welt. Als die Jünger gestritten haben, wer der Größte unter ihnen ist, und als sie ihre Interessen durchdrücken wollten, hat Jesus zu ihnen gesagt, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein. Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also die, die groß sein wollen, die die Leiter sein wollen im Reich Gottes, sollen dienen. Oder Philipper 2, 1, Stelle, die wir alle kennen. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Denn Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wieder ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Motto der Welt ist ich, ich, ich. Motto im Reich Gottes ist du, du, du. Das geistliche Wohl der Schwachen ist wichtiger als meine Freiheit. Geistliche Wohl der Schwachen ist wichtiger als die Freiheit der Starken. Vers 8, Speise, aber macht uns nicht angenehm vor Gott, weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Was du isst, diese äußerlichen Dinge, die sind geistlich völlig irrelevant. Es macht dich weder geistlicher, Götzenopferfleisch zu essen, noch macht es dich ungeistlicher. Und du kannst ja nichts von Gott verdienen, wenn du es nicht isst. Oder isst. Und es ist völlig egal, ob du Bach hörst, der ein Christ war, oder Beethoven, der keiner war und eher ein schräges Leben gelebt hat. Es wird deine Beziehung zu Gott nicht beeinflussen. Oder ob du Bier oder Cola trinkst, es wird dich nicht mehr oder weniger annehmbar machen vor Gott. Wird deine Beziehung zu Gott nicht beeinflussen. Der Einzige, der uns annehmbar macht vor Gott, ist Jesus Christus. Und wir stehen vor Gott durch unseren Glauben an ihn. Aber diese Überzeugungen in diesen Graubereichen, das wird uns nicht zu einem besseren oder zu einem schlechteren Christen machen. Und wieder, wir sprechen hier nicht über Sünde. Das ist was anderes. Aber diesen Dingen, wo die Bibel nichts dazu sagt. Vers 9. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Darum geht's bei unseren Freiheiten. Schaut, dass ihr nicht ein Anstoß werdet. Vers 10. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen. Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Also wenn du durch dein Verhalten den Schwachen dazu bringst, es auch zu tun und sein Gewissen zu verletzen und gegen das zu handeln, was er für richtig hält, Götzenopferfleisch zu essen oder ein Bier mit dir zu trinken, weil du sagst, hey komm, stell dich nicht so an, oder mit dir in die Disco zu gehen und es verletzt sein Gewissen, dann kann das großen Schaden anrichten. Gegen sein Gewissen zu handeln, das ist Sünde, selbst wenn die Sache objektiv okay wäre. Aber du subjektiv handelst gegen das, was du für Gottes Willen hältst, was du für falsch hältst in Gottes Augen. Und deswegen ist es falsch, weil deine Einstellung Gott gegenüber falsch ist. Obwohl es objektiv vielleicht richtig wäre. Und selbst wenn du als Starker den Schwachen in der Situation überzeugst und sagst, hey komm, setz uns mal hin, reden mal logisch drüber, guck mal, es gibt nur einen Gott. Schwachsinn, es gibt keine Götzen, das ist menschengemacht. Es gibt nur einen Gott, es ist unser Gott. Und deswegen, was diesem Götzen geopfert ist, kann natürlich auch, das beeinflusst das Fleisch nicht. Also es ist okay, das zu essen. Oder komm, überleg dir mal, hier die Wissenschaft sagt, ein Glas Bier am Tag ist gesund oder ein Glas Rotwein am Tag ist gut für dein Herz. Es ist okay. Und vielleicht lässt er sich überzeugen in dem Moment und er trinkt mit dir oder er isst mit dir. Aber danach fühlt er sich verdammt und denkt sich, oh, wie konnte ich das tun? Oh Mann, ich war so ein schlechtes Zeugnis, hab da Götzenopferfleisch mitgegessen und oh, ich habe Gott verleugnet. Und das kann wirklich den Glauben zerstören von denen mit dem sensiblen, schwachen Gewissen in dem Bereich. Und das ist nicht liebevoll, das zu tun, einen da reinzuziehen. Wir sollten nie jemanden überreden, irgendwas gegen sein Gewissen oder irgendwie gegen seine Überzeugung zu handeln. Egal wie blöd uns das vorkommt und wie unreif uns der vorkommt, weil er diese Überzeugung hat. Sache ist, wir können unser Gewissen nicht durch Überredung oder Logik ändern. Es ist keine Sache, wo es um Logik oder richtig oder falsch geht. Es ist eine innere Sache und es ist Gottes Sache, das Gewissen zu verändern. Lass ihn wirken in deinem Bruder, in deiner Schwester, lass ihn oder ihr diese Freiheit schenken. Und es ist nicht nur Sünde für den, der gegen sein Gewissen handelt, sondern es ist auch Sünde, dem Bruder oder der Schwester ein Anstoß zu sein. Also Sünde für den Starken. Er sagt hier im Vers 12, wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Ist lieblos. Normalerweise ist es dieser egoistische Stolz. Hey, komm schon, stell dich nicht so an. Diese Einstellung, ich bin besser als du, ich bin reifer, ich bin toller, also komm jetzt. Komm mal auf meinen Level hoch hier. Und vielleicht mache ich es erst recht, weil ich weiß, dass er ein Problem damit hat. Weil ich mal denke, jeder muss endlich mal erwachsen werden. Und dann kann ich angeben mit meiner Freiheit. Sei nicht so ein Lulu-Wischiwaschi, stell dich nicht so an, komm. Und Paulus sagt uns hier, es ist eine Sünde gegen Christus selbst, der für den Bruder gestorben ist und der in dem Bruder wohnt. Und jetzt kommst du und du zerstörst leichtsinnig, wofür Jesus sich aufgeopfert hat. Das ist eine ernste Sache. Paulus sagt im Vers 13, darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich in Ewigkeit überhaupt kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Das ist die richtige Einstellung. Das ist eine radikal liebevolle Einstellung. Ich gebe meine Rechte, ich gebe meine Freiheiten auf aus Liebe zu meinem Bruder, zu meiner Schwester. Ich persönlich habe die Freiheit, das zu tun. Ich esse meinen Schnitzel, ich höre Beethoven dabei und ich trinke ein Glas Wein dazu. Und ich mache das privat, daheim und wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin, die auch kein Problem damit haben. Aber hey, wenn ein Bruder dabei ist, dem es ein Anstoß wäre, dann verzichte ich gern drauf. Aus Liebe zu ihm. Kapitel 9 wird der Paulus ein Beispiel geben aus einem anderen Bereich seines Lebens. Wo er sagt, verzichtet auf das Recht, Götzenopferfleisch zu essen, so wie ich bei euch auf mein Recht verzichtet habe, auf finanzielle Unterstützung als Apostel. Zum Vorteil für euch Korinther, um eines höheren Ziels willen, nämlich um dem Evangeliums willen, damit ich niemandem ein Anstoß bin, damit ich möglichst viele erreichen kann. Also Kapitel 9, ein Beispiel aus dem anderen Bereich von Paulus sein Leben. Im ersten Abschnitt von Kapitel 10 haben wir dann ein negatives Beispiel von der Nation Israel. Nämlich wo sie und wie sie unnötigerweise ihre Freiheit verloren haben, weil sie selbstsüchtig und weil sie stolz waren. Und dann im zweiten Teil von Kapitel 10 kommt er nochmal auf das Thema Götzenopferfleisch zurück. Und er beantwortet jetzt einige dieser sehr praktischen Fragen konkret. Und das wollen wir uns heute noch anschauen. Die Beispiele schauen wir uns die nächsten Wochen an. Aber blättert mal um hier eine Seite. Kapitel 10, Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht dem Götzendienst. Paulus macht hier einen Unterschied zwischen dem Essen von Götzenopferfleisch und dem Teilnehmen am Götzendienst. Es ist okay, Fleisch zu essen, wenn du die Freiheit dazu hast. Schnitzel ist ein Schnitzel, egal ob geopfert oder nicht. Aber wenn du am Gottesdienst für einen falschen Gott teilnimmst, weil du dabei vielleicht gratis zu einem Essen kommst, dann ist es nicht okay. Und es gab scheinbar welche, die versucht haben, diese Grenzen auszutesten. Es gibt diese Menschen heute. Wie weit kann ich gehen, ohne meine Freiheit zu verlieren? Wie nahe an der Welt kann ich leben und trotzdem Christ sein? Die Bibel sagt, wir sollen uns nicht betrinken. Das wäre Sünde. Aber ich teste mal aus, wie viel Bier ich genau vertragen kann, bis ich an die Grenze komme. Nämlich nicht nur eins, sondern vielleicht zwei, drei, vier, so nah wie möglich. Und ich weiß, die Bibel sagt, wir sollen andere nicht zur Sünde verführen. Aber ich teste mal aus, wie kurz kann ich meinen Minirock machen? Und wie weit kann der Ausschnitt möglich sein? Und ich gehe so weit, bis mich einer falsch anstarrt oder mich vielleicht bekrapscht oder bis der Pastor oder hoffentlich vorher eine Schwester im Herrn ein ernstes Wort mit mir redet. Aber manche Christen leben so immer möglichst nah an die Grenze. Gerade so weit gehen, dass ich gerade nicht sündig, aber so möglichst nah dran. Und wieder, das offenbart eine falsche Herzenseinstellung. Leute, wir wollen so möglichst nah bei Jesus sein, wie wir können, nicht so möglichst nah bei der Welt. Und die Korinther hatten die Grenze eigentlich schon überschritten. Die sind wieder zurückgegangen zum Götzendienst. Weil sie gedacht haben, wir sind so toll, wir sind so frei und gibt es ein gratis Essen. Also machen wir mit bei dieser Götzenzeremonie, falschen Gottesdienst. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede als zu Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist dann nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Der Kelch der Segnung war der letzte Kelch beim jüdischen Passamahl. Das ist derjenige, mit dem Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. Also es geht hier ums Abendmahl. Kelch der Segnung, den wir segnen, ist nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Abendmahl feiern wir geistliche Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und wir drücken unsere Einheit mit den anderen Gläubigen aus. Wir identifizieren uns mit Christus. Wir bekennen uns zu Jesus. Und wir identifizieren uns mit seinem Werk für uns. Vers 18, seht auf das Israel nach dem Fleisch, auf die Juden. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Also alttestamentliches Beispiel, Gemeinschaftsopfer im Alten Testament. Es war Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir haben ein Grillfest gefeiert mit Gott. Er hat einen Teil bekommen, wurde verbrannt, den anderen Teil haben sie gegessen im Tempel. Also Gemeinschaft zwischen Herrn und dem Anbetenden. Und es war auch ein Zeugnis vor allen, wo Leute gesagt haben, hey, ich bin ein Nachfolger von Jahwe. Vers 19, was sage ich nun? Dass das einem Götzengeopferter etwas sei? Oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, das hat er schon gesagt, dass sie nichts sind. Nein, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Hinter jeder falschen Religion stehen Dämonen. Es sind Lehren von Dämonen, wo sie Menschen täuschen und Menschen versklaven dadurch. Deswegen, Götzendienst ist nicht neutral. Es ist eine dämonische Aktivität. Paulus sagt, ihr wollt euch nicht mit einer falschen Religion und mit Dämonen und Götzendienern identifizieren. Ja, ihr könnt geopfertes Fleisch essen, das ist egal, was ihr esst, aber es ist nicht egal, wo ihr es esst, in welchem Kontext ihr das esst. Freut ihr umgelegt, es ist okay, Bier zu trinken, im richtigen Maß. Aber geh nicht auf Sauftour mit deinen Freunden, dort wo der Bacchus angebetet wird. Und es ist okay für Frauen, sich zu schminken und sich attraktiv herzurichten. Aber hey, motz dich nicht auf für eine wilde Party, wo du mit deinen Freundinnen hingehst, wo es nur darum geht, die irgendwem aufzureißen und rumzuflirten. Dort, wo die Aphrodite angebetet wird. Flieht den Götzendienst. An einer anderen Stelle sagt uns der Herr, flieht Versuchung, so wie der Josef Versuchung geflohen ist. Also, wir wollen uns nicht mit den Götzen und mit den Götzendienern eins machen. Verlieren wir unser Zeugnis und wir stumpfen ab gegenüber Sünde. Da macht er die Linie, da zieht er die Grenze der Paulus und sagt, hey, ihr könnt essen, so viel ihr wollt von dem Zeug, aber feiert hier nicht Götzendienst mit. Gottesdienst für einen falschen Götzen. Und genauso für uns heute. Es ist okay zu trinken, aber fall nicht in den Götzendienst, in die Saufparty mit deinen Freunden. Das ist der falsche Ort, das ist der falsche Rahmen. Da sollst du eigentlich nicht dabei sein. Da verlierst du dein Zeugnis. Da stumpfst du ab vielleicht. Wirst versucht. Vers 21, ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Ihr könnt nicht mit einem Fuß beim Herrn sein und mit einem Fuß in der Welt leben. Das geht nicht. Und was immer dir wichtiger ist als Gott, das ist dein Götze. Wenn dein weltlicher Lebensstil dir wichtiger ist als Nachfolge, wenn es dir wichtiger ist, bei der Clique dabei zu sein und cool zu sein in den Augen der Welt, als mit Jesus identifiziert zu werden, als was, dann ist das dein Götze. Matthäus 6 hat Jesus gesagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mit einem Bein beim Herrn, mit dem anderen Bein in der Welt, das ist ein Spagat, das ist ein Kompromiss, den niemand lange aushält. Entweder wird er mit der Welt brechen und sich neu hingeben an den Herrn oder er wird vom Herrn abfallen. Das sind die zwei Möglichkeiten und die Erfahrung belegt es. Wir Menschen sind nicht dazu geschaffen, in faulen Kompromissen zu leben. Das hält kein Mensch lange aus. Psychologen nennen das kognitive Dissonanz. Wenn du etwas tust, was gegen deinen Glauben ist, oder gegen dein besseres Wissen handelst, dann entsteht diese innere Spannung. Ich nenne das kognitive Dissonanz. Wir könnten einfach sagen, es ist ein schlechtes Gewissen. Und niemand kann leben mit dieser Dissonanz, mit dieser inneren Spannung. Menschen werden immer versuchen, diese Spannung aufzulösen. Und das geht nur auf eine von zwei Arten. Entweder tust du das Richtige, oder du änderst deinen Glauben. Also entweder du machst einen Schnitt mit der Welt und kehrst zum Herrn zurück, oder du vergisst den Herrn und lebst in der Welt und sagst, hey, das ist richtig. Zwei Richtungen, in die du gehen kannst. Vers 22, oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Gott ist eifersüchtig für uns, weil er weiß, dass Götzendienst uns zerstört. Paulus wird hier diesen Korinthern sagen, ihr, die ihr glaubt, dass ihr so frei seid und so stark seid und mit jeder Versuchung umgehen könnt, seid ihr stärker als Gott? Wird er euch nicht züchtigen als ein liebender Vater, der seine Kinder züchtigt, wenn ihr auf Abwege gerät? Wollt ihr euch mit Gott anlegen? Vers 23, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Uns oder auch andere. Seht ihr, die Frage ist nicht nur, habe ich die Freiheit, etwas zu tun? Die Frage soll auch sein, ist es nützlich, das zu tun? Ist es gut für mich, das zu tun? Ist es gut für andere, das zu tun? Baut es auf? Ist es eine aufbauende, wertvolle, positive Betätigung? Und wenn wir die Dinge an dem Maßstab messen, dann wird vielleicht einiges von unserem Leben abfallen, was zwar eine Sünde ist, aber auch nicht nützlich ist. Sondern im besten Fall vielleicht Zeitverschwendung, im schlechtesten Fall ein Anstoß für andere. Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Frage ist nicht nur, wird es mir schaden, sondern die Frage ist vor allem, wird es dem Anderen schaden? Das ist die Frage, die die Korinther nicht gestellt haben. Aber Paulus sagt, niemand suche das Seine, sondern vor allem das des Anderen. Vers 25, alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Also, alles, was moralisch neutral ist, was keine Sünde ist und wozu ihr Freiheit habt in eurem Gewissen, das genießt. Das ist ein Geschenk vom Herrn. Sei es Essen oder Musik oder Kleidung. Macht euch keine Sorgen, ob euer Schnitzel an Götzen geopfert wurde oder ob der coole Jazz-Song von einem Christen oder einem Nicht-Christen geschrieben wurde. Frag es gar nicht nach. Dank dem Herrn und iss. Genieß es. Vers 27, wenn jemand von den Ungläubigen euch einladet und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Also wenn ihr mit euren ungläubigen Freunden rumhängt, und wir sollten es tun, es impliziert hier, ist gut, wie sollen die sonst vom Herrn hören? Wenn ihr eingeladen seid bei einem Heiden zum Essen, ja, dann fragt nicht, woher das Essen kommt oder woher die Musik kommt, die im Hintergrund läuft. Vers 28, wenn aber jemand zu euch sagt, dies ist Opferfleisch, so esst nicht, um jenes Willen, der es anzeigt und um des Gewissens Willen. Ich meine aber nicht das eigene Gewissen, sondern das des anderen. Denn warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? Wenn ich mit Danksagung teilnehme, warum werde ich geschmäht für das, wofür ich Dank sage? Also wenn dich jemand, entweder, dass er ein schwacher Christ ist, der dabei sitzt, oder ein Nicht-Christ, wenn der dich darauf aufmerksam macht und sagt, hey, das ist Götzenopferfleisch, oder das ist jetzt aber nicht-christliche Musik, oder was immer. Auf jeden Fall heißt das, wenn er dich darauf aufmerksam macht, dass das ein Problem ist für ihn. Oder ein Problem für ihn wäre, wenn du da mitmachen würdest, oder wenn du das essen würdest, sagen wir in dem Fall. Also in dem Fall achte den anderen höher als dich selbst und tu es nicht. Ist nicht. Um das Wohl des schwächeren Bruders willen. Und es geht hier nicht um den Gesetzlichen. Um den, der seine gesetzlichen kleinen Prinzipien allen aufdrücken will. Denn mit denen hat Jesus sich ständig angelegt. Da geht es ja nicht drum. Sondern es geht hier um einen Menschen, für den es wirklich persönlich ein Anstoß wäre, ein Problem wäre in seinem Gewissen, wenn du das tun würdest. Also achte den schwächeren Bruder höher als dich selbst, wenn sein Bruder ist. Oder auch um deines Zeugnis willen vor den Ungläubigen, um den zu Jesus zu gewinnen. Wenn er dich aufmerksam macht und sagt, hey, als Christ, dann tu es nicht. Vers 31, ob er nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Es gibt was Höheres gibt was Wichtigeres, es gibt was Größeres als uns selbst und unsere Überzeugungen. Es geht um Gottes Ehre. Es geht um sein Reich in unserem Leben. Seid unanstößig, sowohl für Juden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Für die Juden und die Heiden und die Geschwister. Wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie errettet werden. Suche nicht meinen Vorteil, sondern den der anderen. Ich habe ein höheres Ziel als mich selbst vor Augen. Ich lebe nicht für mich selbst, sondern ich lebe für den Herrn und für meine Mitmenschen. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Ich wünschte, ich könnte es immer sagen. Seid meine Nachahmer, wie ich immer Christus nachahme. Wir sollten fähig sein, das zu sagen. Zumindest sollte es unser Ziel, unsere Leidenschaft sein in unserem Leben. Ich möchte zum Abschluss einige Prinzipien zusammenfassen von unserem Text. Wie kann ich einen scheinbar grauen Bereich in meinem Leben beurteilen? Was für Prinzipien haben wir da für unser Handeln? Ich habe hier 7 Prinzipien gefunden, aber vielleicht sieht jemand mehr oder andere. Aber erste Frage, die du dir stellen kannst, ist, überschreitest du eine Grenze? Was ist deine Motivation, das zu tun? Kannst du das genießen? In Jesus, in Freiheit? Tust du es deswegen, um es zu genießen? Ja, danke dafür. Oder geht es darum, irgendwo die Grenze zur Welt auszutesten? Wie weit kann ich gehen? Wenn dich dabei ertappst, dann ist es immer ein Alarmsignal. Wenn immer mir eine Sache oder eine Aktivität wichtiger wird als meine Beziehung zu Jesus und das Reich Gottes und Zeugnis für Gott zu sein, dann ist es ein fauler Kompromiss. Dann ist es Götzendienst und damit ist es falsch. Zweitens ist meine Motivation Stolz, diese Aufgeblähtheit, diese Aufgeblasenheit. Was ich tun will, will ich das tun, weil ich Freude dran habe, weil ich es genießen kann. Und tue ich es deswegen, weil ich dann besser dastehe vor den anderen. Oder um mich über die anderen irgendwie zu überheben. Hey, schau, was ich für eine Freiheit habe. Ich werde dir mal zeigen, was wahre Freiheit heißt. Drittens, kann ich damit Gott ehren? Kann ich das zur Ehre Gottes tun oder würde ihm das Unehre bringen? Viertens, ist es nützlich für mich? Oder ist es nützlich für andere? Ist es was, was aufbaut? Oder ist es Zeitverschwendung? Oder was, was mich oder andere runterzieht und zerstört? Ist es eine Aktivität, die es wert ist zu tun? Fünftes Prinzip, importiere ich aus 1. Korinther 6, Vers 12. Da hat der Paulus gesagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Mach dich die Sache abhängig, wäre die 6. Frage. Wenn mich was abhängig macht, wenn eine Sache anfängt, mich zu beherrschen, statt dass ich sie beherrsche, dann ist es Zeit aufzuhören. Wenn ich merke, ich brauche mein Glas Bier oder von mir aus meine Tasse Kaffee, um gut drauf zu sein. Und ich brauche meine Zigarette, dass ich nicht nervös bin. Dann beherrsch dich die Sache. Ich will mich von nichts versklaven lassen. Dann ist es Zeit aufzuhören. Ich glaube, dann wird Jesus sagen, ich will dich freimachen von dieser Sucht. Sechstens, würde es das Gewissen eines Bruders oder einer Schwester verletzen? Wenn ich das tue, würde es irgendwem einen Anstoß geben. Wenn das der Fall ist, dann aus Liebe zu dem anderen lasse ich es lieber. Siebte Frage, letzte Frage wäre, würde es einen Ungläubigen vor den Kopf stoßen? Wäre es ein Hindernis auf dem Weg zu Jesus für einen Menschen? Würde es mein Zeugnis beeinträchtigen? Auch dann würde ich aus Liebe und um eines höheren Zwecks willen darauf verzichten. Wahre Freiheit ist eben genau oft die Freiheit, etwas nicht zu tun, obwohl ich die Freiheit hätte, es zu tun. Aus Liebe und weil ich einen größeren Zweck, ein größeres Ziel in meinem Leben habe als mich selbst. Darum geht es im Reich Gottes. Das ist unser Lebensprinzip. Zu lieben und Gott zu ehren. Liebe Gott mit allem, was du bist und lieb deinen Nächsten wie dich selbst, hat Jesus gesagt. Darum geht's. Lass uns beten. Vater, danke für deinen praktischen Rat. Ich bitte dich, Herr, hilf uns so zu leben. Gib uns diese Einstellung. Dich zu ehren und den anderen höher zu achten als uns selbst. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.